Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich heiße euch wie immer herzlich willkommen. So, nach einer dann doch längeren Pause als sonst, die eigentlich dem geschuldet war, dass nach der zweiten Runde vom Draft, ich habe zwar alle Runden geschaut, aber war so ziemlich die Luft raus. Und es hat auch jeder, wirklich jeder, ein Gewinner und Verlierer des Drafts Podcast gemacht, von dem er dachte ich mir, da muss ich nicht auch mitziehen, weil meistens ist es einfach dasselbe. Ich meine, jedem von uns ist bewusst, dass die Packers einen beschissenen Draft hatten. Da gibt es keine Entschuldigung für. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Auf jeden Fall war es scheiße. Und zum Beispiel die Cowboys, so ungern ich das auch sage, einen richtig guten Draft hatten. Ich glaube, das hat man inzwischen überall gehört. Also hatte ich nicht so das Bedürfnis, dasselbe, so zu 90% dasselbe zu sagen wie alle anderen. Und habe dann dementsprechend keinen Podcast dazu gemacht, sondern überlegt, worüber ich reden könnte. Und dann bin ich auf ein Thema gestoßen, das, glaube ich, viele von uns tatsächlich vergessen haben, und zwar die Free Agency. Wenn die Free Agency beginnt, ist immer mega Hype, weil dann die ganzen Blockbuster-Signings kommen und so weiter. Aber es sind auch jetzt nach dem Draft, gerade wenn zum Beispiel das ein oder andere Team wie die Packers es nicht geschafft haben, ihre Needs wirklich anzugehen, gibt es auch jetzt noch einige gute Spieler, die noch auf dem Markt sind, die jetzt nach dem Draft noch gesigned werden. Also dachte ich mir, mache ich mal einen Podcast zu den besten Free Agency, nach Position. Ich weiß noch nicht, wie lange es wird. Wenn der Podcast über eine Stunde wird, dann unterteile ich das auf jeden Fall in Offense und Defense, weil ich persönlich der Meinung bin, dass nach einer gewissen Zeit, wenn man immer nur einer Person beim Reden zuhört, es gibt Leute, die können das voll gut, aber ich habe so größtenteils das Gefühl, dass es dann meistens einfach langweilig wird. Von dem her kann es gut sein, dass in der Folge dann doch nur die Offense drankommt. Bevor ich jetzt ins Thema starte, wollte ich nochmal auf meine Social Media Channels hinweisen. Also da hätten wir einmal Instagram @GermanFootballTalk und Twitter @GerFootballTalk. Wenn ihr nichts mehr zum Podcast verpassen wollt, Updates und so weiter bekommen wollt, dann folgt da gerne mal rein. Würde mich freuen, wenn die Community da mal weiter wachsen würde. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Wir beginnen mit der wichtigsten Position im Football, da sind wir uns, denke ich, alle einig, nämlich mit dem Quarterback. Und da ist ein Name, bei dem, glaube ich, jeder überrascht ist, dass er noch da ist, und der ist Cam Newton. Und das ist dann halt schon so ein Punkt, wo ich mich frage, jo, was geht bei manchen NFL-Franchises ab, dass Mitch Trubisky starten darf und Cam Newton immer noch ein Free Agent ist. Also ich glaube, dass Cam Newton besser ist als einige Starting-Quarterbacks, die wir zurzeit haben. Das Paradebeispiel ist für mich da dann doch immer Mitch Trubisky, weil ich meine, der Typ ist eine Pfeife. Die Bears halten trotzdem, warum auch immer, in dem Fest, haben jetzt Nick Foles gesigned, der, denke ich, spätestens zur Hälfte der Saison für die starten wird, weil, ey, Trubisky taugt einfach nichts. Das ist so traurig, dass für jeden Bears-Fan ist, das muss man halt wirklich einsehen, dass man in dem Jahr den schlechtesten von den Top 3 Quarterbacks gedraftet hat. Aber zurück zu Cam Newton. Der ist erst 30 Jahre alt. Das Problem, das er aber hat, sind seine Verletzungen. Also er war die letzten Jahre immer wieder verletzt. Erst an der Schulter, dann am Fuß. Von dem her hat er in den letzten Jahren nicht sonderlich viel Zeit auf dem Platz gehabt. Außerdem wird er vermutlich relativ teuer, da er sich als Starter sieht. Das ist auch der Grund, warum er nirgendwo gesigned hat bis jetzt, weil er immer nur Backup-Angebote bekommen hat. Und da verstehe ich auch, dass Cam Newton den nicht annimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch bis nach den Training Camps teilweise dauern wird, dass ein Cam Newton unter Vertrag genommen wird. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, er kriegt diese Saison auf jeden Fall noch einen Vertrag. Spätestens wenn sich ein Big Ben oder so verletzt, kann ich mir vorstellen, dass man ihn signed. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Saison kein neues Team haben wird. Potential Fits für ihn sind meiner Meinung nach die Patriots. Ich glaube, das ist die Horrorvorstellung von allen schon über die letzten Jahre, dass die Patriots sich den Quarterback wie Cam Newton holen, der eben nicht nur wie Tom Brady nur passen kann, sondern auch viel mit seinen Beinen anstellen kann. der würde halt Bill Belichick in der Offense extrem viele neue Möglichkeiten bieten. Und ich hoffe, dass es nicht passiert. Das fände ich mega scheiße, wenn die Patriots ihre Dominanz fortsetzen könnten. Es ist einfach eines der Franchises, das ich absolut verabscheue. Ja, von dem her hoffe ich einfach mal, dass er nicht zu den Patriots geht. Andere Teams, die ich mir aufgeschrieben habe, sind die Jaguars. Einfach nur, weil Gardner Minshew meiner Meinung nach kein Starting Quarterback in der NFL ist. Ja, er ist witzig, ja, sein Bart ist cool. Er hat ein paar gute Spiele letztes Jahr gehabt. Aber ist Gardner Minshew auf lange Zeit die Lösung? Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass wenn Tua im Draft gefallen wäre, bis zu den Jaguars, dass sie bescheuert gewesen wären, Tua nicht zu nehmen. Gut, Tua war in 5 weg, Herbert war auch weg, also haben sie das einzig Richtige gemacht und einen Cornerback genommen, kann ich absolut nachvollziehen. Aber Gardner Minshew ist auf Dauer meiner Meinung nach nicht die Lösung. Wen ich noch habe, sind die Steelers, vorhin schon angesprochen, Big Ben hat sich letztes Jahr verletzt, ist wirklich alt. Ihr Backup-Quarterback ist Mason Rudolph, der sicherlich auch keine Langzeitlösung ist. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass ein Cam Newton früher oder später dann mit den Steelers signen wird. Ein zweiter Quarterback mit einem ziemlich großen Namen, den man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, den hatte ich auch komplett vergessen, dass der gar kein Team zurzeit hat, ist Joe Flacco. Der ist 35 Jahre alt, was in der heutigen NFL für einen Quarterback wirklich noch in Ordnung ist. Hat sich letztes Jahr als er bei Denver gespielt hat, am Nacken verletzt. Hatte jetzt nach der Saison eine OP, ist fraglich, ob er wieder auf den Footballplatz zurückkehrt. Ich würde es mir wünschen. War ja auch in seiner Zeit bei den Ravens ziemlich erfolgreich, hat ja immerhin einen Super Bowl gewonnen. Mein Tipp ist, dass er irgendwo ein Backup-Quarterback in der Mentorrolle für einen jungen Quarterback wird. Also gerade bei einem Team wie den Jets mit Sam Darnold oder bei den Chargers mit Justin Herbert würde der, denke ich mal, ganz gut reinpassen. Dann die nächste Position ist Running Backs. Da habe ich bei Fitz jedes Team, das Death Player braucht, einfach nur aus dem für die Free Agent Running Backs beschissenen Grund, dass dieses Jahr im Draft der Ansturm auf die Running Backs extrem groß war. Also wir hatten in den, glaube ich, Top 150 Picks, muss es gewesen sein, 14 Running Backs und 18 Receiver in der für viele beste Receiver Draft Class der letzten was weiß ich wie vielen Jahre. Also dass da auch 14 Running Backs gehen, hatte, denke ich, keiner auf dem Schirm, gerade weil man hat es auf Twitter Football Deutschland immer wieder mitbekommen. Die Leute fanden die Running Back Klasse nicht sonderlich gut. Da gibt's halt dann auch immer wieder die Streitereien. Würdest du einen Running Back vor Runde 3 ziehen? Was weiß ich. Ich persönlich würde keinen Running Back vor Runde 3 ziehen, wenn er nicht auch im Pass-Game absolut abliefern kann. Und das Problem, das halt viele Teams haben, gerade die Giants, haben vor ein paar Jahren Saquon Barkley gedraftet, der für mich, er hat absolut das Talent, ein Hall of Famer zu werden. Ich finde den Pick immer noch gut, aber wenn man runtergetradet hätte, hätte man einfach so viel Draft Capital bekommen und so viele Needs füllen können. Von dem her gibt es halt immer diese generelle Running Back-Diskussion. Und ich habe das Gefühl, dass das in Amerika ganz anders gesehen wird. Zeigt sich auch im Draft, dass die NFL-Teams Running Backs ganz anders valuen. Und dadurch, dass jedes Team, das jetzt eigentlich eine Lücke auf Running Back hatte, relativ früh einen Running Back gedraftet hat, sieht es für die Free Agents, wenn sie Starter sein wollen, ziemlich mau aus, weil das werden sie nicht sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Also, ich habe hier auf Nummer 1 einen wirklich guten Spieler, aber ich sehe keine Chance, dass der irgendwo startet, und das ist Devontae Freeman. Der hat letztes Jahr 684 Rushing Yards und 2 Touchdowns plus 59 Receiving Yards und plus 410 Receiving Yards so und 4 Touchdowns gehabt, aber auch 3 Fumbles. Für mich ist der eigentlich schon ein Starting Caliber Running Back, aber ich sehe einfach kein Team, das im Moment keinen Starting Running Back hat. Also die Dolphins wären mir eingefallen, aber die haben ja jetzt Howard. Also sehe ich auch da nicht die Chance, dass er startet. Ich kann ihn mir in so einer One-Two-Punch-Rolle vorstellen, bei so gut wie jedem Team, das eben nur einen wirklich guten Starting-Running-Back hat, aber ich tue mich schwer, ihn als Starter zu sehen. Für mich ist er der Nummer 1 Running-Back in der Free-Agency-Klasse, weil er einfach wirklich flexibel ist. Er hat keine schlechten Hände für einen Running-Back und er ist ein guter Rusher. Das sind eben für den Spieler, den ich als nächstes habe, dann doch deutlich wertvoller macht, meiner Meinung nach. Auf Nummer 2 habe ich Carlos Hyde. Der ist 28 Jahre alt und hatte letztes Jahr tatsächlich eine 1000 Yards Rushing Season. Also er hatte 1070 Rushing Yards und 6 Touchdowns. Sein größtes Problem, das ich sehe, sind, er hat keine Hände. Also 10 Receptions für 42 Yards und 0 Touchdowns. Ja, ist halt auf gut Deutsch gesagt beschissen. In der heutigen NFL brauchst du eigentlich wirklich Running Backs, zu denen du auch werfen kannst. So sind einfach die meisten Schemes heutzutage aufgebaut. Und Carlos Hyde ist da definitiv nicht so ein Spieler, den du dafür einsetzen kannst. Abgesehen davon hatte er 4 Fumbles, was jetzt auch nicht überragend ist. Er ist ein extrem guter Rusher, aber keine Option im Passing Game, wie schon gesagt. Für mich ist er eigentlich so ein typischer Third-Down-Running-Back, aber mehr halt eben nicht. Was wirklich schade ist, weil er ein talentierter Spieler ist mit 28 Jahren und noch nicht allzu alt. Aber er konnte sich halt auch nirgendwo durchsetzen. Die Texans waren jetzt sein 4. Team und irgendwie klappt es einfach nicht für ihn. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in der Zukunft ändern wird. Auf 3 habe ich noch einen Spieler reingenommen, der Leuten, die Football schon länger verfolgen, mit Sicherheit noch ein Begriff ist. Und das ist LeSean Shady McCoy. Ach, gerade mich als Eagles-Fan freut es, dass er wieder auf dem Markt ist. War ja letztes Jahr unter seinem alten Headcoach Andy Reid bei den Chiefs. Hat er auch 465 Rushing Yards und 4 Touchdowns gehabt, inklusive 28 Receptions und 181 Yards. Plus ein Touchdown. Ist aufgrund seines Alters her und dass ihm die Flexibilität fehlt, inzwischen, er ist halt nicht mehr so spritzig und agil wie früher. Ein Rotationsspieler. Ich würde ihn wahnsinnig gern wieder in Midnight Green bei den Eagles sehen. Das wäre echt so ein Wunsch, den ich habe. Ich meine, zu der Zeit, als Shady bei den Eagles war, habe ich noch kein Football geschaut. Bin da tatsächlich erst später drauf gekommen. Aber wenn man sich alte Spiele anschaut, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Er ist eine Eagles-Legende und D-Jax und Shady wieder bei den Eagles zu haben im selben Team würde halt dann doch einige Flashbacks zu den Jahren 2012 zum Beispiel geben. Also ich fände es wahnsinnig cool. Ich würde es auch gern sehen. Mal schauen, ob sich dieser Wunsch erfüllen wird. Dann die Wide Receiver. Ja, wirklich keine beeindruckende Gruppe, habe ich auch nur 3 Spieler aufgeschrieben. Edge Rusher zum Beispiel später werden 10 Spieler und auch Secondary habe ich einige Spieler drauf, weil da wirklich viel Talent da ist, aber Wide Receiver ist einfach alles nur für die Tiefe vom Kader, außer wenn man die Packers ist, weil die brauchen einfach Receiver, abgesehen von Devontae Adams. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass die Nummer 1, die ich hier auf der Liste habe, da eventuell sogar starten würde. Kann ich mir aber sonst nirgendwo vorstellen. Die Nummer 1, die ich gerade schon angesprochen habe, ist bei mir Taylor Gabriel. Der ist 29 Jahre alt, hat letztes Jahr nur 9 Spiele gemacht, hatte dabei 29 Receptions, 353 Yards und 4 Touchdowns. Wenn man sich ja jetzt die Yards pro Receptions anschaut, ist es gar nicht so schlecht. Aber 29 Catches sind halt nicht überragend. Also für mich ist das ein solider Nummer 3 Receiver. Nicht mehr, nicht weniger. Bei den Packers könnte er vielleicht sogar der Nummer 2 Receiver sein, aber naja. Und wenn so ein Spieler halt schon die Nummer 1 in der Wide Receiver Class ist, dann sagt das, denke ich mal, sehr, sehr viel darüber aus. Mein Nummer 2 Spieler ist dann doch ein etwas bekannterer Name. Auch Super Bowl Sieger mit den Broncos geworden. Demaryius Thomas. Der war letztes Jahr bei den Jets. Ist inzwischen 32 Jahre alt, hat letzte Season 11 Spiele gemacht, 36 Receptions für 433 Yards und ein Touchdown. Ist nicht schlecht, ist nicht mehr annähernd das, was er früher war. Ganz klar, ist mit 32 aber auch kein Wunder. Ich glaube nicht, dass er ein Spieler wie Tedgen Jr. sein wird, der mit 35 noch ein neues Team hat. Also ich glaube, dass er bis dahin in Rente sein wird, außer er will dann seine Zeit komplett auf der Bank verbringen. Für mich ist er so ziemlich am Ende seiner Karriere. Ich kann mir aber vorstellen, dass er bei irgendeinem Team noch einen 2-Jahres-Vertrag bekommt. Als Backup und als Mentor für die jungen Receiver. Weil ich glaube, dass er von einem Spieler wie Demaryius Thomas doch noch schon viel lernen kann. Aber er ist halt einfach absolut kein Starter mehr. Dann die Nummer 3, die ich habe, ist Rashard Higgins. Bei ihm muss ich dazu sagen, er ist erst 25 Jahre alt. Hat letzte Season aber auch nur ein Spiel mit 2 Receptions gehabt. In dem Spiel hatte er 46 Yards und einen Touchdown. Ja, da, wenn du halt in der ganzen Saison einfach so nur ein Spiel hast in dem Alter, ist das beschissen. Das macht dich auch nicht sonderlich attraktiv für Teams. Für mich ist er einfach ein Dev-Spieler. Der Vorteil bei ihm ist halt 25. Er ist jetzt 25. Wenn er zu einem guten Team kommt, kann ich mir vorstellen, dass er sich entwickelt und irgendwann zumindest eine solide Nummer 3, vielleicht sogar eine Nummer 2 mit ganz viel Fantasie wird, aber jetzt momentan ist er das wirklich nicht. Also momentan ist er für mich ein reiner Backup-Spieler, kann sich aber im richtigen Team durchaus entwickeln. Also das würde ich gerade bei so jungen Spielern niemals ausschließen. Tight Ends. So, da habe ich bei Fitz jedes Team, das tiefer auf der Tight End-Position braucht. Habe ich mir sogar zwei Teams diesmal rausgeschrieben, nämlich die Patriots und die Saints könnten, denke ich mal, neue Tight Ends ganz gut vertragen. Mein Nummer 1 Spieler ist Delanie Walker, der wahrscheinlich ziemlich vielen hier im Begriff sein wird. Der war bei den Titans, ist inzwischen 35 Jahre alt und nach seiner Verletzung, der hat sich damals den Knöchel gebrochen. Die Leute, die es gesehen haben, stimmen mir, glaube ich, alle zu, dass es wirklich ekelhaft war, das anzusehen. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber ja, ist seit seiner Verletzung einfach nicht mehr derselbe, was wirklich schade ist, weil er ein cooler Spieler davor war. Hat letzte Season auch nur 7 Spiele gemacht, 21 Receptions für 215 Yards und 2 Touchdowns. Ich sehe ihn in einer Mentorrolle für die jüngeren Spieler und als soliden Nummer 2 Tight End, aber für mich ist er einfach kein Starter mehr, aufgrund seines Alters und seiner Verletzungsanfälligkeit. Den zweiten Tight End, den ich noch habe, ist Jordan Reed. Der ist erst 29, also wäre durchaus noch eine Option. Sein großes Problem ist, er hat die ganze letzte Saison wegen seiner 7. Gehirnerschütterung nicht gespielt. 7 Gehirnerschütterungen sind schon eine Hausnummer. Also Luke Kuechly hatte weniger. Ich glaube 4 oder 5, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hat nach der Saison jetzt leider seine Karriere beendet. Wirklich schade, weil er ein cooler Spieler war, aber ich glaube, das hat nochmal jedem so wirklich gezeigt, was für ein großes Thema Gehirnerschütterungen dann doch sind. Und Jordan Reed ist seit einem Jahr im Concussion Protocol. Und ob der da jemals wieder rauskommt, ist auch fraglich. Also es kann auch sein, dass seine NFL-Karriere vorbei ist. Und ich bin mir extrem sicher, sollte er aus dem Concussion Protocol rauskommen und er zieht sich nochmal eine Gehirnerschütterung zu, dann war es das zu 100%. Da würde ich einiges drauf verwetten. Bei einem günstigen Deal, wenn er aus dem Concussion Protocol rauskommt, ja, mein Gott, 1 Million für ein Jahr, 2 Millionen für ein Jahr, sowas, kann ich ihn dann doch noch bei einem Team sehen, aber so ist es halt sehr fraglich, ob wir ihn jemals wieder auf einem NFL-Feld sehen werden. Bei Centers habe ich bei Fitz die Rams, weil die meiner Meinung nach absolut neuen Center brauchen und Teams die Tiefe auf der Position adden wollen. Gerade die Eagles beweisen eigentlich jedes Jahr mit ihren ganzen Verletzungen, dass Tiefe auf den meisten Positionen nicht schaden kann. Die Eagles hatten auch letztes Jahr eine extrem gute und extrem tiefe O-Line. Von dem her denke ich mal, dass sich da einige Teams eventuell auch dran orientieren werden. Mein Nummer 1 Center, der noch vor Free Agent ist, Stand jetzt, ist Justin Britt. Der ist 28 Jahre alt, was ein großer, großer Vorteil ist. Ist, dass er in seiner Karriere schon Tackle, Guard und Center gespielt hat. Also er kann alles spielen. Ist auf allen drei auch gar nicht so schlecht. Und so ein flexibler Spieler ist halt wirklich Gold wert, gerade wenn du Verletzungen in deiner Line hast. Letztes Jahr hat er sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen, hat deshalb nur 504 Snaps gespielt, hat in denen auch 2 Sacks erlaubt, was jetzt für einen Center, würde ich sagen, solide Zahlen sind. Ich selber muss zugeben, ich kenne mich mit O-Line nicht so überragend aus, also wenn da ein O-Liner draußen ist, gerne Feedback zu den Nummern geben, würde mich echt mal interessieren, wie ihr das einschätzt. Er ist jetzt erst vor ein paar Tagen entlassen worden. Und ist meiner Meinung nach, wenn er fit bleiben kann, eigentlich wirklich ein Starting Quality Center. Also ich glaube, dass gerade ein Team wie die Rams, wenn sie ihn unter Vertrag nehmen, dass er da von Anfang an starten könnte. Dann mein Nummer 2 Center und auch der letzte Center, den ich hier aufgeschrieben habe, ist John Halapayo. Der ist auch 28 Jahre alt, war in seiner Karriere schon bei 5 verschiedenen Teams, was meistens kein gutes Zeichen ist. Ich meine, das sind nicht mal 2 Jahre pro Team und da muss man sich halt dann schon fragen, woran das gelegen hat. Konnte sich halt nirgendwo wirklich durchsetzen. Hat letztes Jahr 15 Spiele gestartet, was cool ist, weil zuverlässige und fitte Spieler braucht man immer. Das waren 980 Snaps, hat nur 2 Sacks zugelassen, also in fast doppelt so vielen Snaps, ungefähr genauso viele Sacks wie Justin Britt. Aber 5 Penalties, was die 8 meisten in der NFL unter Centern sind. Also daran muss er arbeiten, weil solche Penalties sind eine absolute Drive-Killer. Hat sich jetzt direkt nach der Saison operieren lassen. Ist für mich auch ein Starting-Talent. Also wenn er zum richtigen Team kommt, vielleicht auch erst als Backup, glaube ich, dass er über lange Zeit den Starting-Spot erkämpfen kann. Gehen wir weiter zu den Guards. Da habe ich bei Fitz die Bills, die Browns, die Texans, die Jaguars und die Seahawks. Ich glaube, Seahawks kannst du bei so gut wie jeder O-Line-Position dazu schreiben, weil die kriegen es seit Jahren nicht gebacken, ihre beschissene O-Line zu fixen. Ich glaube, Russell Wilson hätte in seiner Karriere zumindest einen MVP-Vote, wenn er nicht zwischen irgendwelchen Bonobos in der O-Line spielen würde. Also, es ist wirklich schrecklich, dass die Seahawks ihn da jedes Mal so hängen lassen. Das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Aber genug Seahawks-Bashing. Ich weiß, es gibt einige Seahawks-Fans in Deutschland. Ich will es mir jetzt nicht von Anfang an mit allen Fanbases verscherzen. Reicht schon, wenn ich die Browns jedes Mal hops nehme. Die Bears. Ja, so viel dazu. Mein Nummer 1 Guard, der noch da ist, ist Josh Klein. 30 Jahre alt, hat sich letzte Saison leider zweimal verletzt und ist daraufhin von den Vikings entlassen worden. Hat in 733 Snaps 2 Sacks erlaubt, was jetzt auch nicht überragend ist, aber es ist jetzt auch nicht unglaublich schlecht. Also ich würde sagen, ganz solide. Hat für mich Starter-Qualitäten. Und ich glaube auch, dass er bei einem von den genannten Teams wirklich von Anfang an starten könnte. Mein Nummer 2 Guard ist Mike Pearson. Der ist 31, war in seiner Karriere schon bei 5 Teams, was wie gesagt meistens kein gutes Zeichen ist. Die letzten beiden Seasons aber insgesamt 30 Spiele gestartet. Also das ist wirklich stark, auch in dem Alter. 2 Spiele in 2 Seasons zu verpassen, ist wirklich nicht schlecht. Letzte Saison 937 Snaps gespielt, 1 Sack erlaubt. Sind meiner Meinung nach auch wirklich starke Zahlen. Und er hat absolute Starter-Qualitäten. Also auch ihn sehe ich eigentlich bei den Jaguars oder bei den Seahawks als Starter. Der letzte Guard, den ich mir dann auch aufgeschrieben habe, ist Ronald Leary. Der ist 31. Hat in den letzten 3 Jahren leider immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also 2017 hat er sich in Woche 12 am Rücken verletzt. 2018 in Woche 6 die Achillessehne gerissen. Und 2019 war er nach 12 Spielen auch schon wieder verletzt raus. Hat letztes Jahr in 754 Snaps 1 Sack zugelassen, aber 8 Penalties, was halt wirklich viel ist. Da muss er zwingend dran arbeiten, sonst würde er sich nicht lange bei dem Team halten können. Wenn er fit bleiben kann, ist er für mich ein Starting Guard in der NFL. Da gibt es für mich eigentlich keine Frage. Er muss halt fit bleiben und das hat er in den letzten Jahren bewiesen, dass er es eigentlich nicht kann. Also muss man sehen, ob ein Team wirklich noch viel Geld in ihn investiert. Ich kann mir vorstellen, dass irgendein Team ihn schnappt, aber ja, das ist halt dann so ein typisches Hit-or-Miss-Signing. Wenn man wirklich Geld reinsteckt, kann er entweder total basten, weil er sich in Woche 2 wieder verletzt und dann hast du einen Haufen Geld aus dem Fenster geschmissen. Oder er spielt halt durch und beweist, dass er ein wirklich starker Guard ist und dann kann ich auch sehen, dass er einen größeren Vertrag nochmal bekommt. Dann gehen wir weiter zu den Offensive Tackles. Als Fits habe ich da die Jaguars, die Broncos, die Chargers, die Redskins, die Cardinals und, Überraschung, die Seahawks. Mein Nummer 1 Offensive Tackle in der Free Agency dieses Jahr ist Calvin Beecham. Der ist 30 Jahre alt, hat letztes Jahr 13 Spiele gemacht. Also umgerechnet 805 Snaps, 4 Sacks allowed, 9 Penalties. Ist jetzt für die Offensive Tackle Position keine schlechte Zahl. Also wundert euch nicht, Offensive Tackles haben in der Regel deutlich mehr Sacks zugelassen, weil sie einfach gegen Defensive Ends spielen, die dann doch um einiges schneller und agiler sind und haben auch mehr Penalties. Der Nummer 2, also zu Calvin Beecham vielleicht noch, der kann meiner Meinung nach wirklich starten. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen mehr, dass er vor nächster Saison noch ein Team hat. Da bin ich sehr optimistisch. Mein Nummer 2 Offensive Tackle ist DeMar Dotson. Der ist schon 34 Jahre alt. Was jetzt schon relativ viel ist, aber der nächste hat dann doch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, zu dem ich gleich kommen werde. Hat in den letzten beiden Seasons jeweils über 1000 Snaps gespielt. Was stark ist für das Alter, das zeigt, dass er nicht viel verletzt ist. Hat in 1045 Snaps letzte Season 5 Sacks und 10 Penalties. zugelassen. Ja, ist auch nicht schlecht für einen Offensive Tackle. Also auch er ist für mich ein Starter. So, dann kommen wir zu Nummer 3, einem Spieler, der mir als Eagles-Fan dann doch sehr am Herzen liegt. Jason Peters. Ja, ich glaube zudem, der sollte jedem Begriff sein. Ist ein Future Hall of Famer, 100%, da bin ich mir absolut sicher. Ist leider schon 38 und er hat in seiner Karriere immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Zum Beispiel im Super Bowl-Jahr tatsächlich ein Kreuzbandriss, was ich persönlich auch sehr schade fand. Hat aber die letzten beiden Seasons jeweils über 900 Snaps gespielt, wo man für das Alter wirklich nicht meckern kann. Letztes Jahr 3 Sacks erlaubt und 10 Penalties. Die Penalties haben mich extrem aufgeregt, weil das wirklich so viele False Starts waren. Schrecklich anzusehen, vor allem wenn du einen Rookie dahinter sitzen hast. Aber ich glaube, wenn er das in den Griff bekommt nochmal und sich zusammenreißt, könnte er theoretisch starten. Aber ich glaube nicht, dass die Teams wirklich eine Chance bei ihm nehmen. Er hat ja auch mal angekündigt, wenn er wieder spielt, will er für die Eagles spielen. Oder er geht in Rente. Dann hat er es doch nochmal rausgezögert, aber mein persönlicher Tipp ist eigentlich, ich glaube, er signed als Backup mit den Eagles oder beendet seine Karriere, was er auch ohne Probleme machen kann. Ich meine, er ist 38, mehrfacher All-Pro und absoluter Hall of Famer in Zukunft. Ich glaube, das ist keine Debatte. Dann die Nummer 4 hätten wir Cordy Glenn. Der ist 30 Jahre alt, hatte letzte Season sowohl eine Gehirnerschütterung als auch eine anschließende Suspendierung, weil er sich, während er eben im Concussion Protocol war, falsch verhalten hat. Er hat 4 Sacks in 291 Snaps erlaubt. Von dem her ist er für mich klar ein Backup. Ja, mehr gibt es zu dem dann eigentlich auch nicht zu sagen. Das muss ich nur mal kurz überlegen, weil wir haben noch Defensive Tackle, Edge Rusher, Linebacker, Cornerback und Safety. Das ist dann schon noch einiges. Wir sind jetzt auch schon bei fast einer halben Stunde. Also ich glaube, ich belasse es tatsächlich dabei. Dann gibt es nächste Woche nochmal einen Ausblick über die Defensive-Spieler. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das sind nämlich tatsächlich 13... 18, es sind nochmal über 30 Spieler, also die Folge nächste Woche wird dann doch nochmal um einiges länger als die heute. Und wenn ich das jetzt zusammen machen würde, würde ich locker über eine Stunde kommen. Also glaube ich, belasse ich es dabei. Danke fürs Einschalten, folgt mir gerne auf Twitter und Instagram. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen, egal auf welchem Weg. Und viel danke, dass ihr es angehört habt. Schönen Tag noch.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.